die wenigsten Menschen gehen ins Museum, um sich still und heimlich ein Kunstwerk anzugucken. 90% aller Besuchenden gehen ins Museum, um Kontakt zu bekommen, um mit Menschen zu reden, um sich auszutauschen und so.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wo anfangen? Was bedeutet Aufarbeitung des Kolonialismus im musealen Kontext? Ein Gespräch rund um die Dresdner Ausstellung Menschen anschauen. Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist mit Herz und Haltung, der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Noch bis zum 7. Juli läuft im Dresdner Stadtmuseum die Sonderausstellung Menschen anschauen, von Blicken zu Taten. Die beschäftigt sich mit einem bislang weithin in Vergessenheit geratenen Teil der Dresdner Stadtgeschichte. Dresden war um 1900 ein bedeutender Ort sogenannter Völkerschauen. So zählte der Zoologische Garten zwischen 1878 und 1934 zu den Hauptschauplätzen dieser Menschenausstellungen, welche Bilder des Anderen erzeugten und bedienten, die bis heute nachwirken in rassistischen Klischees und Vorstellungen vom eigenen oder Fremden. Doch wie entsteht eine solche Werkstattausstellung? Wie sind die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher? Und wie prägen koloniale Muster auch heute noch unser Denken und Handeln? Meine Kollegin Dorothea Trappe, die an der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen das Projekt Open Perspectives verantwortet, hat darüber mit Dr. Christina Ludwig gesprochen. Das Gespräch hört ihr jetzt gleich und danach hört ihr auch noch ein kurzes Wort des Bischofs von Dresden-Meißen, Heinrich Timmer-Evers, der diese Ausstellung kürzlich besucht hat und seine Gedanken über die Ausstellung mit uns teilt. Dr. Christina Ludwig studierte Volkskunde und Kulturgeschichte, Kunstgeschichte und klassische Archäologie in Jena. Danach war sie in Museen in Thüringen, Baden-Württemberg und Sachsen tätig und seit 2020 ist sie Direktorin des Stadtmuseums Dresden. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehört unter anderem die Implementierung gesellschaftlicher Diskurse in die museale Arbeit. Dorothea Trappe im Gespräch mit Christina Ludwig. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Ja, wir hatten Sie eingeladen zu einem Podcast, der schaut, wie anfangen, was bedeutet die Aufarbeitung des Kolonialismus im musealen Kontext. Wir hatten es genannt, wo anfangen oder wie anfangen. Und eigentlich bin ich da bei Ihnen an der falschen Stelle, weil Sie sind ja eigentlich die, die schon weitermachen kann. Sie haben Kulturgeschichte und Kunstgeschichte sowie Archäologie in Jena studiert. Sie haben Ihre Promotion zur Kulturanthropologie in Dortmund machen dürfen. Sie waren schon in Waldenburg, haben dort das Museum des Naturalienkabinett umgestaltet, ganz neu gemacht. Sie sind im Deutschen Museumsbund als Beirätin für die Fachgruppe. Sie sind schon weit vorangeschritten, auch mit den Fragen, die koloniale Aufarbeitung betreffen. Wie kam die Idee für gerade diese Ausstellung, die jetzt, sage ich mal, Menschen anschauen? Vielleicht können wir noch drei Worte auch zu der Ausstellung und zum Inhalt sagen. Wie kam auch die Idee aus dieser Geschichte heraus?
Genau, also vielleicht erstmal so ein ungewöhnlicher Blick. Geschichtsmuseen sind eigentlich überhaupt nicht weit. Die wirkliche Pionierarbeit in den letzten Jahren bei der Aufarbeitung des Kolonialismus haben die ethnologischen Museen geleistet. Und das macht es sozusagen auch anspruchsvoll, weil es geht ja von den Museen aus, die unmittelbar betroffen sind auf materieller Ebene, die eben in den Sammlungen, die Objekte haben, die Zeugnisse sind, dieser Epoche und wo sich ganz konkrete auch kulturpolitische Fragestellungen dran knüpfen, wie Restitution oder Verehrungen und so weiter. Und vor noch nicht langer Zeit, also erst seit einigen Jahren, ist das auch ein Thema für die stadtgeschichtlichen Museen, weil natürlich Geschichtsmuseen, sogenannte Heimatmuseen, Regionalmuseen, wie auch immer geartet, vor allen Dingen sich Fragen der Erinnerungskultur stellen. Das heißt, das ist ja auch unsere klassische Frage hier im Stadtmuseum Dresden. An was erinnern wir? An was erinnert die Stadtgesellschaft? An was erinnert ein Museum? Und es ist eine sehr anspruchsvolle Frage, denn wir haben nur sehr begrenzte Medien. Wir haben wenig Platz verhältnismäßig, also bei uns sind es so 3000 Quadratmeter für eine sehr komplexe sehr große Dauergeschichte stattfindet. Mhm. Und in dieser kleinen Fläche konkurrieren sehr viele sehr wichtige Geschichtsereignisse, die leider auch immer mal wieder gerne gegeneinander aufgehoben werden. Ja. Und in den letzten Jahren hat sich mit dem sogenannten Historikerstreit 2.0 auch herausgestellt, da gibt es irgendwie noch was anderes, außer den Nationalsozialismus, der absolut zu richtiger Weise seine Berechtigung hat in der Erinnerungskultur, und aber er ist eben nicht alleine, was Unrechtsgeschichte angeht, sondern es gibt etwas, was ebenso wie der Nationalsozialismus, der noch deutliche Kontinuitäten in die Gegenwart hat, leider, genauso betrifft es auch den Kolonialismus. Und mein Einstiegstor war ganz pragmatisch, nämlich, kam ja gerade schon zur Erwähnung, ich habe in einem kleinen Ort gearbeitet, in Weinburg, genau zwischen Chemnitz und Dresden gelegen, also ländlicher Raum. Und in diesem Naturalienkabinett hatte ich es zu tun mit einer barocken Wunderkammer. Und in dieser barocken Wunderkammer wurde im 17. und 18. Jahrhundert alles Mögliche gesammelt. Und auch der Mensch stand dort im Fokus. Und dort bin ich damals noch in Waldenburg auf zwei besondere Personen gestoßen, die auch für sächsische Geschichte sehr wichtig sind. Nämlich Sawase Okecharenga und Tuski Stanaki. Zwei junge Männer aus Nordamerika, die verschleppt wurden in der frühen Neuzeit nach Sachsen und auch ausgestellt wurden aufgrund ihrer Äußerlichkeiten. Und ich habe das Thema irgendwie mitgenommen nach Dresden und wollte eigentlich da weiter dran arbeiten und habe erst dann hier in Dresden festgestellt, es gibt auch eine Verbindung zur Dresdner Stadtgeschichte. Mhm. Und da war sozusagen bei mir dann das Thema aufgemacht, okay, wir sind hier im Themenbereich Menschen schauen, wo ich dann folgerichtig drauf kam. Und also mir war das bekannt, dieses historische Phänomen der sogenannten Völkerschauen. Und mir war auch bekannt, dass es vor allen Dingen in den kolonialen Mut angebundenen Großstädten ein Thema war. Es ist auch teilweise sehr gut aufgearbeitet schon für Berlin, München. Auch für Leipzig gab es schon umfangreiche Studien. Nur mir ist eben aufgefallen, für Dresden gab es da noch nichts. Das heißt, es gab so 20, 30 Jahre alte Hinweise, wo auf jeden Fall klar war, okay, hier im Zoo, im Zoologischen Garten, der eine der ältesten Gründungen überhaupt ist, mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, gab es Völker schon, aber es war absolut unklar, wie viele das waren, welche Zusammenhänge es gibt, wie die Anknüpfung an die Stadtgesellschaft war und so weiter. Und das war für uns deswegen dann ein großes Thema, weil auch einfach diese Aufarbeitung des Kolonialismus insgesamt für Dresden absolut im Hintergrund ist. Ja, also es spielt momentan keine signifikante Rolle. Wir haben auch einige öffentliche Orte, die damit verknüpft sind, die nicht andersweitig kontextualisiert sind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nutzen auch unsere Ressourcen, die wir haben. Da sind wir schon sehr privilegiert und machen dort einen Forschungsschwerpunkt drauf. Und es war 2021 und haben ein Forschungsprojekt ausgelöst. Mhm. Nämlich nach unserer genuinen Aufgabe, Museen haben ja mehrere Kernaufgaben, forschen, ausstellen, vermitteln und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen die Grundlage und machen ein Forschungsprojekt. Und in diesem Forschungsprojekt versuchen wir, die Grundlagen zu schaffen, über wie viel Völkerschauen reden wir, wer war beteiligt. Na, also wir schaffen die Fakten und wir nehmen auch erstmal Kontakt zu all denen auf, die irgendwie in der heutigen Zeit damit zu tun haben. Sei es, weil sie aktivistisch aktiv sind und sich damit beschäftigen, sei es, weil sie seit 30 Jahren in der Indianistik-Szene unterwegs sind und sich dort sehr gut auskennen. Oder andersweitig, zum Beispiel Wissenschaftler an der Universität. So. Genau, und das war sozusagen das Einfallstor, wo wir gesagt haben, wir wollen das auch arbeiten und auch zu schauen, wie wir mit der Stadtgesellschaft in einen Diskurs kommen können. Weil unsere Aufgabe ist ja nicht, Erinnerungsgeschichte weiterzuschreiben, sondern wir verstehen uns so ein bisschen als Resonanzkörper. Das heißt, wir geben Dinge raus in die Stadtgesellschaft und wollen Räume schaffen, wo das dann verhandelt wird. Und das in diesem Stadium sind wir jetzt gerade.
Mhm. Das klingt total spannend, vor allem dieses in die Stadtgesellschaft rausgehen, was Sie jetzt auch im Plus nochmal gesagt haben. Sie haben ja von der Stadtgesellschaft was bekommen. Ich sag's mal, die aktivistischen Dresden postkolonial, auch mit dem Ausländerrat arbeiten Sie ja eben zusammen. Also da sind ja Bezüge da, aber was passiert mit diesem Rausgeben? Haben Sie erste Reaktion? Also erste sehr gut, ist ja schon ein paar Monate.
Also erstmal muss man sagen, was sehr günstig war, ist einfach, dass wir auch gesagt haben, neue Themen und vor allen Dingen Themen, die sehr stark in Bewegung sind. Wir reden hier über ein Diskursthema. Es ist kein Geheimnis, wenn es um Kolonialismus geht, egal wo. Es ist ein umkämpftes Thema. Dort ist Bewegung drin und das muss man wissen, wenn man als Museum sich dem widmet. Und das heißt, man kann so ein dynamisches Thema, wo auch unfassbar viele Emotionen. Wir reden über Verletzungen, wir reden über Macht, wir reden über Hierarchien. Da ist ganz viel Emotion drin. Und solchen Themen kann man nicht mit 200 Jahre alten Formaten begegnen. Das heißt, eine statische Sonderausstellung, eine didaktisch starre und auch belehrende Ausstellung funktioniert dort nicht, sondern es muss ein bewegliches Ding sein. Und deswegen haben wir uns in diesem Fall für eine Werkstatt, ein Werkstattformat entschieden, auch selbstkritisch, um aufzuzeigen, wir sind gar nicht in der Position, hier alles aufzublättern, weil wir sind ein 100% weißes Team. Das kann man auch bei uns in der Ausstellung lesen. Wir haben das aufgeblättert und transparent gemacht. Und wir sind von dem System geprägt, was menschliche Schauen hervorgebracht hat oder auf koloniale Völker schauen. Und das muss man einfach transparent machen. Und dieses Werkstattformat hat es eben ermöglicht, dass zum einen Menschen, die in unserem Haus unterwegs sind, die wir einladen oder die so kommen, sich auch motiviert fühlen, ihre Perspektiven einzubringen. Und das tun sie auch sehr unterschiedliche Art und Weise, teilweise auch sehr intensiv. Das heißt, wir haben schon sehr viele Rückmeldungen. Sehr interessant sind für uns die Rückmeldungen auf inhaltlicher Ebene. Das heißt, auch die Fragen, was ist für die breite Bevölkerung wirklich so ein Anknüpfungspunkt? Das Problem einfach, oder die Herausforderung des Kolonialismus, das ist ein für viele in der heutigen Zeit, auch gerade für Schülerinnen und Schüler, ein sehr abstraktes Konstrukt. Die können sich, das ist sehr weit weg, viel weiter weg als der Nationalsozialismus. Und es ist sehr schwierig, dort Zugänge zu finden. Gerade auch, wenn man mit wenig Objekten arbeitet, weil man sich genau überlegen muss, welche Objekte man wie ausstellt, weil sie alle irgendwie problematisch sind. Und die Rückmeldung, die ersten haben eben gezeigt, dass es durchaus Anknüpfungspunkte sind, die sehr lohnenswert sind, sie weiter zu verfolgen. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, was wirklich ein großes Thema in der Dresdner Stadtgesellschaft ist, ist die Frage, wie die betroffenen Perspektive ist. Mhm. Und es ist ein ganz spannendes Thema, weil die Quellenlage dazu sehr schwierig ist. Wir haben praktisch keine Selbstzeugnisse der und keine Quellen der ausgestellten Menschen, sondern nur kolonial geprägte Außenperspektiven von weißen Menschen auf diese ausgestellten Menschen. Aber wenn man tief reingeht, und das ist eben der Vorteil der globalen, vernetzten, internationalen Welt, dann ergibt sich dort was. Also wir waren dort sehr motiviert, uns nochmal reinzuschmeißen ins Feld nach diesen vielen Rückmeldungen. Und wir sind auch erfolgreich gewesen. Und das ist jetzt ein Projekt, wo man jetzt merkt, wir kommen jetzt auch in ein neues Arbeiten. Es geht nicht mehr darum zu sagen, wir machen eine Ausstellung und dann ist das Thema vorbei und dann machen wir das nächste, sondern irgendwie wird das jetzt mitlaufen. Und es ist jetzt ein Folgeprojekt, was sich gerade anbahnt, nämlich wir haben eine Nachfahrin einer Völkerschau-Teilnehmerin aus dem Jahre 1892 ausfindig gemacht in Südamerika, in Französisch-Guyana. Und diese Urenkelin einer Teilnehmerin, die Teilnehmerin hieß Moliko, hat eine Initiative gegründet, Association Moliko. Und auch politisch sehr aktiv. Und genau, und mit ihr haben wir Kontakt aufgenommen und haben sich jetzt gerade sehr viele Anschlussprojekte ergeben. Und dort gibt es sehr eindeutige Perspektiven und auch sehr emotionale Perspektiven. Und auch sehr spannend, auch einfach zu schauen, wie einfach koloniale Völker schauen, auch Nachwirkungen vor Ort in denen Tag und ins Gesellschaften. Genau, und das ist so ein etwas, wo wir jetzt gemerkt haben, das ist ein wirklicher Impact und das ist auch etwas, was wir weiterverfolgen wollen, wo wir auch lernen, wie schafft man es, abstrakte Stadt- und Globalgeschichte zugänglich zu machen durch Biografien, durch Menschen, die das erzählen.
Sie haben für mich nochmal das Thema Museum Neudenken damit ja auch geöffnet. Ne? Dass zum einen dieses nochmal mehr in die Forschung gehen, ein ganz neues oder ein Thema, was heiß umkämpft ist, gerade behandeln. Sie haben gesagt, wir versuchen auf die Stadtgesellschaft Dresden mit einzubeziehen. Die können Dinge bringen, ne? So, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Werkstattcharakter. Sie nehmen aber auch Fragen von sehr langjährig Aktiven mit auf. Und das Dritte, was ich so gelesen hatte, war ja so das Digitale. Inwieweit gelingt es gerade mit diesem Thema, jetzt sag mal, über das wir kommunizieren mit den Menschen in Französisch-Guayana, das ist ja schon digital, aber wie wir es vielleicht dann im Museum aussehen können, so eine langfristige.
Das ist noch offen, das müssen wir schauen. Also das ergibt sich jetzt gerade, also was sich jetzt schon ganz klar abgezeichnet hat, ist, dass dieses Thema definitiv einen dauerhaften Platz braucht. Und wer aufmerksam durch die Dauerausstellung des Stadtmuseums geht, wird bemerken, das Thema Kolonialismus ist nicht sehr präsent. Eigentlich gar nicht. Also klar, es spielt irgendwie hintergründig irgendwie eine Rolle, aber nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen. Und da wird es sicherlich Veränderungen geben. Und da werden wahrscheinlich auch wird auch das Digitale mitspielen. Ne? Momentan sind wir einfach nochmal so in so einer Sondierungsphase, um auch zu schauen, welche Partnerschaften können wir eingehen. Und es ist wirklich, es ist auch ein anspruchsvolles Feld, wo wir auch merken, wir wachsen auch über unsere Institutionsgrenzen hinaus, weil der Museumsbereich ist auch ein sehr hierarchischer, sehr durch Silos geprägter Bereich. Also Kunstmuseen und Geschichtsmuseen sind zum Beispiel immer noch sehr weit auseinander. Die haben verschiedene Fachgruppen im Deutschen Museumsbund und so weiter. Und genauso ist es mit ethnologischen Museen und Stadtmuseen. Und jetzt sieht man jetzt an diesem Beispiel hier, wir haben eine ganz, ganz enge Kooperation mit den staatlichen Kunstsammlungen für dieses Projekt, was auch noch andauert, weil es einfach die Grenzen verwischt zwischen Arbeit ethnologischer Museen und Arbeit eines Stadtmuseums. Ne? Weil die Frage mit, wie gehen wir mit den Objekten um? Und jetzt in dem Fall geht es zum Beispiel darum, dass die Nachfahren auch eine Nachfahren ist von Objekten dieser Gruppe, die hier verblieben sind in Dresden. Und damit ergeben sich ja auch kulturpolitische Fragen. Und das ist eben ganz wichtig, dass Museen zusammenarbeiten, dass sie auch solidarisch miteinander sind, ein großes Thema, was momentan öfters zu bemerken ist, dass, wenn es drauf ankommt, Museen nicht unbedingt solidarisch miteinander sind. Und das gerade in Zeiten, wo auch Museen durchaus Vehikel politischer Bewegungen sind oder ausgesetzt sind. Und deswegen ist es gerade an solchen Themen, die stark umkämpft sind, auch politisch umkämpft, wichtig, dass Museen eben solidarisch miteinander sind. Und ich glaube, da ist viel Potenzial und auch viel Zukunftspotenzial drinnen, wenn eben auch institutionsübergreifend an solchen Themen gearbeitet werden kann.
Sie haben das ja auch schon so ein bisschen angedeutet, also dieses, es gibt Reibereien zwischen den Museen, aber es gibt ja auch diese Gefühle, diese Emotionalität, die in dem Thema steckt. Das ist eine hochsensibles Fach, was Sie da verteidigen müssen, und das machen Sie jetzt, hatten Sie auch selber schon gesagt, als weiß positionierte Frau. Wie können Sie diese Position einbringen in die Diskussion? Was haben Sie für Vorteile vielleicht? Was haben Sie für Privilegien? Wo fehlt es Ihnen und wie gehen Sie damit um als Gesamtmuseum dann gerade?
Genau, also ich glaube, diese Feststellung, das ist ja schon mal das Erste, dass man sich das auch eingesteht. Ich habe das Gefühl, ganz oft passiert das noch gar nicht so richtig, dass das wirklich so mal festgestellt wird. Wir sind ein weißes Team, wir sind eine sehr privilegierte Einrichtung mit öffentlichen Mitteln und so weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dann daraus wichtige Ableitungen zu machen aus dieser Feststellung, bevor man so ein Projekt beginnt. Nämlich einmal mit der Frage umzugehen, wie schaffe ich es, andere Perspektiven, die nicht durchs Haus abgebildet sind, einzubringen? Und wie schaffe ich das, die auch so einzubringen, dass es sinnvoll ist? Ne? Also ein großes Thema ist auch das sogenannte Tokenism, das ganz oft auch unbeabsichtigt das Gefühl entsteht, dass Menschen eingebunden werden, nur mit einer nicht weißen Perspektive drin ist. Und das ist ein sehr anspruchsvolles Feld, wo ich auch nicht sagen kann, dass wir alles richtig machen, sondern das ist ein tastendes Vorgehen, weil es eben, es geht um viel Zwischenmenschliches und so weiter. Genau, und deswegen haben wir versucht, einen sehr starken Sensibilisierungsprozess nach innen erstmal zu starten, und zwar auch möglichst in die Breite, das heißt auch unabhängig vom wissenschaftlichen Personal, in dem Bereich Service, Kasselkräfte und so weiter, für das Thema erstmal zu sensibilisieren. Was hängt da dran? Also wir reden über das Oberthema Diskriminierung, was da dran hängt. Das ist das, was die Verletzungen hervorruft und was in dem Thema drinsteckt. Ne? Und das muss man dann ja auch erstmal auffächern. Also allein das Thema Rassismus, was sich ja aufdröseln lässt in individuellen, institutionellen und strukturellen Rassismus, das ist für viele Menschen ja gar nicht greifbar. Was bedeutet das eigentlich? Ja, also wo ist was? Und da haben wir viel Energie reingesteckt, und dort haben wir versucht, auch möglichst viele Perspektiven reinzubringen, die nicht abgebildet sind, und haben versucht, auch die so ein bisschen zu verstetigen. Das heißt auch, wir haben Prozessbegleitungen, wo wir nicht sagen, die sind einmal da, geben ihre Perspektive rein, sind sie weg, sondern die haben uns etwas länger begleitet, mit denen wir immer wieder gedreht und gewendet haben. Und wir haben eben versucht, so strategische Partnerschaften aufzubauen, auch mit dem Blick auf nachhaltige Partnerschaften, zum Beispiel mit dem Ausländerrat, wo es einfach sehr spannend ist, dort regelmäßig auch Perspektiven reinzubekommen und Dinge nochmal zu drehen und zu wenden und auch sich selbst zu befragen, ist das jetzt der richtige Weg? Spoiler, es gibt keinen richtigen Weg. Also das ist wirklich auch so ein Learning, was wir haben. Das wussten wir aber auch schon vorher. Das ist ein Thema.
Darf ich sagen, ja? Das sind ja auch Weißpositionen. Ja. Was war denn Ihre wichtigste Lernerfahrung? Oder nicht wichtig, Das klingt immer so die wichtigste, aber irgendwie eine besondere Lernerfahrung, gerade jetzt in der Zeit der Ausstellungserstellung, würde ich mal sagen.
Die wichtigste Lernerfahrung ist, dass man immer wieder, egal wie viel man glaubt zu wissen und selbst sich schon geschult zu haben, sich selbst befragt. Und immer wieder selbst reflektiert, auch kritisch. Ne? Weil man ist nie gefeit davor, Dinge zu tun, die andere verletzen, weil sie, und das betrifft mich ganz genauso, also im Projekt ist mir das mehrfach passiert, dass ich, obwohl ich gedacht habe, ganz transparenterweise, dass ich durch diese intensive Arbeit daran echt sensibilisiert bin, aber das war ich nicht und das bin ich nicht. Und dass einfach manche Dinge, die für mich absolut selbstverständlich sind, auf andere sehr verletzend wirken. Und das war ein sehr starker Lernprozess. Und ich habe für mich festgestellt, okay, das ist etwas, da muss ich dauerhaft dran arbeiten. Und vor allen Dingen muss man daran arbeiten, Räume zu schaffen, wo die verletzten Personen auch das Gefühl haben, sie können sich öffnen. Weil wir sind, und das ist sehr schwierig bei solchen Menschen wie mir, weil ich bin wirklich stark privilegiert, ich sitze auf einer Direktionsposition und so weiter. Und bei Projektmitarbeitenden, die sind auf einer anderen Hierarchieebene, es ist eben sehr schwierig, Räume zu schaffen, wo man sich öffnen kann und auch mögliche Verletzungen einbringen kann. Und ich glaube, das ist wirklich ein Learning, wo man, da muss man sehr viel Energie reinstecken und da muss man auch immer wieder selbst reflexiv rangehen. Und ich finde es auch immer wieder ganz wichtig, solche Prozesse zu begleiten, weil die machen ganz viel mit dem Haus. Also wir haben hier mehrere Projektbegleitungen, wir haben auch eine sehr intensive Begleitung. Also wir haben das ganze Projekt gleich verknüpft mit einem anderen Projekt. Wir sind ausgewählt worden für ein Projekt der Bildungsstätte Anne Frank auf 1,5 Jahre angelegt. Diversität in Kulturbetrieben fördern und die Bildungsstätte Anne Frank begleitet den ganzen Prozess. Und die sind auch sehr wichtig in ihrer Sensibilisierung als Spezialisten, uns immer wieder kritisch zu befragen. Und das ist sehr hilfreich. Ja. Aber man muss sich das immer wieder klar machen, dass wir hier wirklich privilegiert sind. Und es hat auch einen Grund, warum Museen auch bundesweit vorrangig weiß besetzt sind.
Ja. Das kostet ja immer Geld. Sie können das sehr schön machen, diese Kurse, den Austausch auch mit dem Personal, das finde ich ja toll. Passiert mir häufig in Museen, was ich gerade jetzt in Halle war, weil ich zu der Expressionismus It's All About Collecting Ausstellung war und das Gefühl hatte oder auch im Gespräch mit dem Museumspersonal immer so gemerkt habe, sie haben gar nicht das Wissen mitbekommen oder den Austausch, die eigene Austauschmöglichkeit, sich mit den Inhalten auseinandersetzen zu dürfen. So wie finanziert man das denn?
Naja, man muss kreativ sein. Also ich meine, man muss ja dazu jetzt ganz transparent sagen, in der aktuellen kulturpolitischen Lage, das ist auch schon lange so, trägt sich ja kein Projekt mehr selbst. Museen sind ebenso wie alle anderen Kultureinrichtungen hochgradig drittmittelabhängig. Das heißt, es gibt kein Projekt, was funktionieren kann ohne Drittmittel. Und in dem Fall ist es eben sehr sinnvoll, Partnerschaften einzugehen, zu schauen, mit wem kann man wie kooperieren, um sozusagen Menschen zu begeistern, Geld einzugeben in das Projekt. Und wir hatten hier mehrfach Glück. Wir haben unsere wissenschaftliche Grundlagenarbeit fördern können. Also nur, dass wir so einen großen Begleitband zum Thema, der erste große zum Thema rausgeben konnten, ist im Wesentlichen möglich gewesen durch eine Stiftung, durch die Humann-Stiftung. Und in der Ausstellung ist es so, dass ein großes Anliegen war uns ja von Anfang an auch nochmal andere Perspektiven zu ermöglichen, weil das einfach ein Thema ist, wo vielen Menschen es auch gar nicht so einfach fällt, sich über diese schwierigen Objekte, die irgendwie alle negativ konnotiert sein sind, sich zu nähern, und denen fällt es leichter, sich über Kunst zeitgenössische Perspektiven zu nähern, auch über andere Perspektiven, also ne, die von einer ganz anderen Seite kommen. Und auch das ist etwas, was nur durch Drittmittel möglich war. Nur durch die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, die hat das ermöglicht, dass hier sehr viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler zusammen mit dem Kunsthaus, die das Projekt geleitet haben, in der Ausstellung mitarbeiten konnten. Und es ist ein wirklicher Zugewinn, weil einfach die Kunst nochmal auch im Raum andere Verarbeitungsmöglichkeiten gibt und auch nochmal wirklich das schafft, was wir mit kulturhistorischen Ausstellungen und unseren Mitteln kaum schaffen, nämlich die Verknüpfung in die Gegenwart. Das ist ja etwas, was der neuralgische Punkt ist, ne? Dass die Menschen nicht rausgehen und sagen, ja, okay, ist halt 120 Jahre her, tangiert mich nicht, sondern auch klar zu machen, nee, viele Dinge, mit denen wir heutzutage zu tun haben, gerade auch in Dresden, was sich gerade wieder durch verschiedene Projekte aktuell zeigt, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, diese Nachwirkungen haben auch mit diesen Ereignissen von vor 120 Jahren zu tun.
Das ist nochmal sehr schön, dass Sie das jetzt auch den Bogen nochmal zurück zu Kolonialismus oder zu den Konzepten, die damals entwickelt wurden, gezogen haben und gleichzeitig sagen, es geht auch um eine emotionale Erfahrung. Ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben Sie ja mit der Josefine Abraco zusammengearbeitet als Begleiterin, Prozessbegleiterin. Wie kann sie das nacherleben? Kommt sie, hat sie Zeit, also wird das mit gefördert in ihrer Prozessbegleitung, dass sie dann mal mitkriegt, wie die Menschen damit umgehen, auch mit diesem Video von Riano. Das sind ja sozusagen wirklich krasse Gegensätze, die emotional gespielt werden, die aber ja deutlich zeigen, wie Sie auch gesagt haben, dass der Kolonialismus und die Konzepte, die damals entwickelt wurden, bis heute Diskriminierung tragen, bis heute Wörter formen und bis heute auch unsere beide Abwehrhaltung ja mit provozieren. Nee, so schlimm war es doch nicht, oder das haben wir doch gar nicht so gemein. Wie wird das weiterwirken? Wird sie weiter eingeladen? Ich habe es geguckt, okay, im Buchladen, das Buch war nicht da. Also jedenfalls für die Kinder, ne? Dieses, was ist, glaube ich, gerade neu rausgegeben.
Genau, oder? Also
so, wie geht's damit weiter?
Ja, das ist halt jetzt kommen wir so ein bisschen jetzt in ein anderes Feld rein. Jetzt kommen wir in die Kulturpolitik rein. Mhm. Und die Frage der Logik von Kulturinstitutionen. Das ist das, was ich schon mal erwähnt habe, dass die Museen zum Beispiel auch so ausgerichtet sind, also eigentlich nicht für solche Prozesse. Wir reden ja über langfristige, sehr, wo man dranbleiben muss, Prozesse. Und so funktioniert aber unsere Logik nicht. Unsere Logik sagt eigentlich, okay, wir machen jetzt einen Haken dran und jetzt machen wir das nächste Projekt, denn es steht schon in Startlöchern. Ne? Unser nächstes großes Thema, was vollkommen anders ist, steht schon da. Und eigentlich müssten da jetzt, und das gehen sehr auch alle Kapazitäten rein, auch finanzielle, also wir reden über finanzielle und personelle Kapazitäten. Und das ist auch eine große Frage, die ich mir stelle, auch zur Frage Möglichkeiten und Grenzen musealer Arbeit. Ich hatte ein bisschen mehr darauf gehofft, dass eigenständige Dynamiken in der Stadtgesellschaft sich entwickeln. Also das war wirklich meine, wir hatten viele Erwartungshaltungen an die Ausstellung. Wir sind auch gerade dabei, schon in der ersten großen Zwischenevaluierung, es wird im Sommer nochmal eine große Evaluation geben, und die machen wir auch transparent und werden die auch publizieren in einer großen Projektdokumentation, was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Und etwas, was meiner Perspektive, also meiner Wahrnehmung nach, wo ich etwas überrascht bin, ich habe schon gedacht, okay, wir geben hier ein sehr geladenes Thema in die Stadtgesellschaft. Und da passiert ein bisschen was und ich habe darauf gehofft, dass die Stadtgesellschaft dazu sich eine Meinung bildet. Also zum Beispiel zu diesen wichtigen Fragen, wie gehen wir denn jetzt mit dem Zoo um? Ist das, braucht es im am Zoo dazu etwas? Braucht es gesamtstädtische Erinnerungskonzept dazu etwas? Und es ist irgendwie keine Debatte zustande gekommen. Und ich bin natürlich noch ein bisschen selbst in der Analyse, ob das vielleicht an dem Zeitpunkt liegt, dass jetzt auch sozusagen die Gesellschaft gerade anderes zu tun hat wegen den anstehenden Wahlen. Na, das, wir sind ja genau in dem halben Jahr davor und dass das deswegen etwas verschluckt wird. Ich finde, es könnte auch ein potenzielles Wahlkampfthema sein, weil das ist Erinnerungskultur. Und das ist ja hier ein starkes Thema in Dresden. Also bin da schon etwas überrascht. Genau, und das ist aber auch ganz wichtig, sozusagen auch Grenzen abzustecken. Die Grenze, bis wohin können wir mitgehen als Museum? Was ist auch unsere Aufgabe? Und das ist eben ganz wichtig, das zu sagen, okay, wir geben Impulse in die Stadt rein und wir schaffen eben die Räume, wo man das wieder auffangen kann. Und das war ja eben der Fokus auch hier in unserem Projekt, dass wir sagen, wir geben hier keinen Raum für ausschließlich aktivistische oder progressive Perspektiven, sondern wir geben einen Raum, wo alle Perspektiven, sofern sie sich auf dem Boden unseres Grundgesetzes bewegen, Platz haben und wo man überhaupt erstmal wieder die Möglichkeit bekommt, eine andere Perspektive kennenzulernen und die auszuhalten. Und das ist nämlich etwas, was die Menschen verlernt haben. Das merken wir auch ganz deutlich in dem, also es geht ein bisschen los, dass man sieht, okay, das wird ein bisschen bei uns in der Ausstellung, dass die Menschen anfangen zu diskutieren. Also die sehen Kommentare in der Ausstellung und sagen, nee, das möchte ich nicht so stehen lassen. Und setze meine daneben. Das ist ja schon mal ein Diskurs, wo man auch lernt, okay, da gibt es eine andere Meinung, die hat ihre Daseinsberechtigung, obwohl sie streitbar ist, aber ich so. Und das ist eine Debattenkultur, die wir uns wünschen, ne, mit Regeln. Also wir haben auch einen Code of Conduct, wo ganz klar ist in der Ausstellung geregelt, hängt auch mitten in der Ausstellung, nach welchen Regeln hier diskutiert wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wo man weiter dran arbeiten könnte, aber wo ich auch ganz klar sage, das ist nicht unsere Aufgabe, diesen Prozess am Laufen zu halten, sondern wir haben es reingegeben, wir haben eine wissenschaftliche Grundlage auch geschaffen, also das Buch ist für alle zugänglich und wir hoffen natürlich, dass jetzt die Stadtgesellschaft in ihren verschiedenen Initiativen, in ihren sehr verschiedenen Perspektiven sich das nimmt, das Thema, und darüber weiter verhandelt, auch Richtung Stadtpolitik, was damit passieren soll, so wie das auch in anderen Großstädten der Fall ist.
Es hat mich jetzt sehr gefreut zu hören, dass auch die Reaktionen kommen und dass sie auch sozusagen Gespräche auf den Kärtchen haben. Das ist toll, ja, weil das anfangs meiner Meinung nach nicht so war, wenn ich es beobachtet habe. Zum einen würde ich jetzt eben am liebsten Mut machen. Ich weiß nicht, ob das gehört wahrscheinlich nicht im Podcast, aber ich beschäftige mich ja seit 22 Jahren mit dem Thema und ich denke, jeder hat seine Rolle, jede Person, jede Organisation und aktivistische Gruppen haben das Thema versucht, hier und da mit Sticheleien anzusetzen. Die sind auch nicht in der Stadtgesellschaft angekommen. Ja. Ne? Oder schwarze Menschen, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben. Hier in Dresden gab es den Seminar, habe ich ein. Meine Tochter geht mit einem N. Das Buch, das ist in den 90er Jahren rausgekommen. Da ist auch lange nichts gefolgt. Und es ist einfach ein Thema, was lange Kraft kostet und wo man viel Energie reinstecken muss. Also insofern toll, dass Sie auch klar wissen, wir haben das und das zu tun als Museum. Wir müssen das vermitteln, aber wir können jetzt nicht die Stadtgesellschaft anfeuern, genau. Sag ich mal. Das ist gut. Und gleichzeitig haben Sie aber, wenn ich es richtig gelesen hatte, auch eine Diskussion zum Thema Museen und Populismus gerade letztens im Deutschen Museumsbund gemacht. Was kam denn dabei raus? Also was war denn deren Fazit an dieser Arbeitsgruppe oder dieses Bereichstreffens, sage ich mal?
Naja, das Interessante war erstmal, dass das kein Bereichstreffen war, sondern das war die Jahrestagung. Also das heißt, das war ein Panel auf der Jahrestagung, was schon ich erstmal wichtig finde, dass es eine Setzung ist, auch vom größten Branchenverband. Auf der Tagung waren 800 Personen. Und wir hatten ein sehr spannendes Panel. Wir waren zu viert und mit sehr unterschiedlichen Perspektiven aus Brandenburg, Berlin und Dresden. Und also es ging viel um die Grundsatzthemen, die ich auch schon etwas angedeutet habe, nämlich was tun wir im konkreten Fall, also wo sind unsere Möglichkeiten und Grenzen? Also etwas, was momentan sehr stark diskutiert wird bei dem Museum, ist auch die Frage der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, weil, und das war, also es war ein offenes Panel, wir haben das als Fishbowl organisiert und es war sehr spannend, dort auch bundesweite Perspektiven reinzubekommen, wo man erstmal die Tragweite der musealen Arbeit sieht, dass es auch Museen gibt, wo ganz stark von politischer Seite interveniert wird, wo Ausstellungsbeschriftungen, Objektbeschriftungen vorgeschrieben werden, politisch und so weiter. Und man dort eben auch rausgesetzt ist von politischen Verschiebungen. Und da ging es ganz stark um die Frage, wo können wir uns sozusagen auch abgrenzen? Also wo greift die Wissenschafts- und Kunstfreiheit auch im Museum? Und eine heiß diskutierte Frage, ohne dass ich jetzt dazu final sagen kann, wie sie ausgegangen ist, aber was unter den Museen stark diskutiert wurde, ist, wie gehen wir eigentlich mit diesen sogenannten Populisten um? Wer sind die eigentlich? Mhm. Und es gibt Häuser, die sich deutlich geäußert haben, dass sie gar nicht solche Menschen erst haben wollen, dass sie alles dafür tun wollen, dass die gar nicht erst ins Haus kommen. Mhm. Wohingegen, und zu denen zähle ich mich persönlich auch, es Häuser gibt und ich bin jemand, der sage, dass ich finde das den falschen Ansatz. Zum einen müssen wir auch immer jetzt, also meine Perspektive ist die sächsische Perspektive und ich bewege mich auch in Feldern, ich wohne in Mittelsachsen, wo ich genau weiß, natürlich wählen 30% die AfD, aber von den 30% sind nicht 30% rechts oder rassistische Populisten, sondern da sind andere Dynamiken dahinter und die sind nicht allen verloren. Das ist ein Narrativ, was schwierig ist und ich finde das auch unsere Aufgabe als Kultureinrichtungen, Angebote zu schaffen, nicht für die ganz rechts außen, ne, da ist die klare Kante, aber das sind eben nicht 30%, sondern aber auch Angebote zu schaffen, man darf die nicht ausschließen, weil damit macht man wieder Narrative auf, die schlecht sind, ja.
Und an dem Punkt steht ja auch die katholische Kirche gerade. Es gibt ja diese klassische, nicht die klassische, aber die aktuelle Diskussion. Ihr habt das Wort der Kirchen rausgegeben, AfD-Menschen, so wird behauptet, sind nicht mehr in der Kirche gern gesehen. Das ist ein Missverständnis. Es ging ja darum, dass sozusagen die Werte, die AfD vertritt, sind nicht mit der katholischen Kirche und auch der evangelischen nicht vereinbar. Aber dieses, ne, Ankommen, wir sind hier nicht mehr gesehen. Insofern toll, wenn so ein Museum schafft, auch einen Austauschraum zu bieten. Was erwarten Sie denn, wenn ich jetzt mal den Bogen zur Kirche schlagen darf, was erwarten Sie denn da von der Kirche oder was haben Sie von den evangelischen katholischen Kirchen jetzt mitbekommen über diese Ausstellung im Bereich Koloniales?
Ja, ich glaube, was ich auch erwarte, also prinzipiell von jedem, also es ist gar nicht so sehr Kirche, aber auch Kirche, aber generell, ich erwarte eben, dass man wegkommt von dieser parteipolitischen Diskussion hin zu dem, was gerade aufgemacht worden. Und das ist auch ein Thema, was immer stärker wird, nämlich man sieht es oben an solchen Dingen wie dem Code of Conduct. Es geht darum, dass wir in unserer demokratischen, offenen, menschenzugewandten Gesellschaft, dass es hier Regeln gibt. Und dass die Regeln dafür da sind, dass man Menschen nicht verletzt. Und diese Regeln müssen aufgestellt werden und verteidigt werden. Und ich finde auch, das ist die Aufgabe von Museen, auch nochmal in ihre Besuchordnung zu gucken, wo drin steht, bitte kein Eis essen, bitte kein Hund. Ne, da gehören aber auch andere Dinge rein. Nämlich die Frage, wie wird hier diskutiert? Wie reden wir miteinander im Museum? Museen wollen ja auch Orte. Und genauso hoffe ich mir jetzt auch von der Kirche, dass das Orte des Austauschs sind. Und es gibt jede Umfrage, jede Statistik zeigt, dass die wenigsten Menschen gehen ins Museum, um sich still und heimlich ein Kunstwerk anzugucken, sondern fast alle, auch große britische Umfragen zeigen, dass die das viel gemacht haben, 90% aller Besuchenden gehen ins Museum, um Kontakt zu bekommen, um mit Menschen zu reden, um sich auszutauschen und so. Und das ist ja auch ein riesen Entwicklungspotenzial, diese Museen als dritte Orte, das, was die Bibliotheken schon sehr viel besser machen als die Museen, ein Ort der Begegnung zu werden. Also wenn man jetzt mal schaut, hier unsere Zentralbibliothek, Kulturpalast, wenn man sich da einfach mal reinsetzt und guckt, da ist ganz viel los, da redet man, da ist ganz viel, da geht's nicht nur um stilles Bücher ausleihen, sondern da ist ein Ort, ein lebendiger Ort. Und das wünsche ich mir von allen gesellschaftlichen Akteuren und der Kirche, genauso wie allen Institutionen oder der Stadtgesellschaft, dass sie Räume schaffen, die Menschen offen sind, wo man das Gefühl hat, hier kann ich mich austauschen, hier kann ich Menschen kennenlernen und hier entsteht irgendwie eine Atmosphäre. Und das ist etwas, was ja verloren gegangen ist. Und das merken wir auch in der Ausstellung, dass wir auch immer wieder so Gesprächssituationen haben, wo immer diese, sagen wir mal, überspitzt die sächsischen Narrative kommen. Hier darf man ja gar nicht mehr sagen. Und meine Meinung darf ich ja nicht mehr. Und meine Bier, ne? Jetzt muss ich ja hier so. Und dass wir da wegkommen, ne? Hin zu einer offenen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die halbe Miete, wenn da alle mitziehen.
Ja. Ich fand das jetzt interessant. In der STD gibt es ja diese Ausstellung Fragmente der Erinnerung, wo ich auch so heimlich über gehofft hatte, da kommt vielleicht noch ein kolonial, also erinnerungspolitischer Punkt auf den Kolonial. Ist ja viel zu weit weg von diesem Domschanz aus Trabing. Mhm. Aber wo ich dachte, da könnte man mal ein bisschen weitergehen. Und ich überlege gerade auch immer, was kann die katholische Kirche bieten an Räumen? Gleichzeitig ist die katholische Kirche genauso Akteur gewesen und möglicherweise auch jetzt noch für viele Menschen mit migrantischem Hintergrund oder für schwarze Menschen mit KMS, also rassistisch geprägte Menschen. Ja, haben Sie da schon mal dran gedacht? Oder wie?
Ja, also bei uns ist das ein Riesenthema, die Frage, und es ist auch, also nicht nur bei uns, sondern generell im Museumsbereich, wie gehen wir mit unseren Privilegien um? Privilegien sind, wir haben große, viele Räume in Innenstädten, in Großstädten, wo Raum Mangelware ist, ja. Und wie nutzt man die? Also es gibt Museen, wie zum Beispiel das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, wo die Direktorin Turka Weierler jetzt anfängt, zum Beispiel Räume zu entwidmen. Die sind dann keine Ausstellungsräume mehr, sondern da kann man dann essen, trinken drin und dort kann man sich treffen, dort können die Vereine, da kommt dann Nähverein und so weiter. Und das macht genauso die Kollegin Leontine Vermeier-Menschow-Grassi in Leipzig.
Aber in Dresden auch.
Genau.
Also im japanischen Palais gibt es auch diesen Raum, wo man sich einmieten kann.
Genau.
Genau.
Und das, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass man sich bewusst wird, was für Privilegien man hat. Nämlich, das sind diese Räume. Und dass man die mehr auch der Stadtgesellschaft zur Verfügung stellen sollte. Ne? Also bei uns geht es, wir machen das auch schon ein bisschen, natürlich in den Bereichen, die sich erstmal anbieten. Unten, jeden Tag sind bei uns die ABC-Tische zu Gast. Aber man könnte das natürlich noch ein bisschen radikaler in Anführungsstrichen denken und sagen, wie gehen wir mit den Aufstellungsräumen? Braucht es 3000 Quadratmeter Dauerausstellung? Oder ist es vielleicht sinnvoll, dort auch Räume zur Verfügung zu stellen, die, ne, eben nicht museal sind und so weiter? Aber das ist ein Diskurs. Und ich glaube, es ist wichtig, über diese wichtigen Fragen auch mit der Stadtgesellschaft in Austausch zu kommen. Ne? Weil Partizipation ist ja immer so ein Lieblingsthema von Museen, aber die machen das da, wo es einfach ist. Aber da, wo es um die harten Fakten geht, nämlich das, was so ein bisschen so sehr nach innen gerichtet, so Sammlungsarbeit, Ausstellungskonzeption, das sind die Sachen, die nicht sehr partizipativ sind. Ja, und ich glaube, da geht es wirklich darum, abzuklopfen in der gesamten Gesellschaft, was wollt ihr? Wollt ihr die Orte haben, das Museum als beginnt als Diskurswort? Sollen wir da was verändern und darüber in den Austausch zu kommen? Und ich glaube, da müssen wir hin. Und das ist eine große, große Aufgabe. Aber ja, das, ne?
Sehr spannende Fragen. Aber ich brauche jetzt trotzdem, das hat immer noch nichts mit Kirche zu tun. Aber das ist wahrscheinlich auch die Entfernung von Häusern und von Organisationen. Ne? Also, das sozusagen Museen, gerade in so einer atheistisch geprägten Ostgesellschaft sozusagen so mit Kirchen gar nicht so. Ja, also ist ja auch schon die Geschichte. Die katholische Kirche hat es ganz schwer, Anknüpfungspunkte zu finden, weil aus Sachsen kaum Mission in andere, in globalen Gegenden geschehen ist. Also wenn, dann war die Mission hier und wenn, dann waren die zeitgeschichtlichen Zeugnisse Missionszeitschriften, Werbung für Mittel, Spendenmittel und so weiter. Es gibt kaum Objekte. Also es gibt kaum Aufarbeitung, die jetzt hier in Sachsen an der Richtung passieren kann. Das Einzige, was man merkt, ist zum Beispiel der Tuski-Zanaki. Ich habe den mit den
Namen. Tuski-Zanaki.
Genau, Tuski-Zanaki und sein Kollege aus Nordamerika, die sind ja wahrscheinlich missioniert worden. Die sind ja wahrscheinlich getauft worden.
Ja.
Die katholisch getauft wurden zum Beispiel. Da gibt es ja auch die Geschichte dieses einen Dieners von August dem Starken, der auch katholisch getauft wurde, wo zumindest die Ausstellung in Moritzburg behauptet hat, er sei dann eher deswegen diskriminiert worden, als wegen seiner schwarzen Hautfarbe. Weiß man ja alles nicht, aber sind ja interessante Fragen. Also da ist bei Ihnen aber noch nie ihr sozusagen, oder fällt schwer, da wahrscheinlich Bezugspunkte zu finden.
Tatsächlich, ja. Genau. Also ich weiß nicht, ob das ist. Bin ja auch jetzt selbstkritisch, bin da auch sehr weit weg von.
Ja,
sage. Und es ist ja immer die Frage, was bringt man selbst ein? Welche Lücke, welche Nähe hat man? Und ich bin wirklich so ein klassischer ostdeutscher Arbeiterhaushalt, so Arbeiterkind. Und bei mir spielt einfach das Thema Kirche jetzt rein biografisch gar keine Rolle. Aber vielleicht sollte es das tun, wenn es sozusagen diese starren Bezüge gibt. Genau, da neue, es geht ja auch wirklich, dass die Frage, wie kann man neue Allianzen schmieden über das Verknüpfen, das sind ja die Themen, ne? Und die Anliegen sind ja die gleichen. Und genau, und wir alle haben das gleiche Ziel, dass sie Impact erzeugen wollen. Und ich glaube, ja, deswegen ist es wichtig, dass sich auch diese etablierten alten Institutionen öffnen. Und das ist ja immer so ein krass, da reden über Transformation und Transformationsschmerzen und so weiter.
Also ich übernehme von Ihnen sehr viel Inspiration für dieses Wie anfangen, gerade weil eine Institution wie das Museum hier in Dresden damit angefangen hat, das finde ich ganz
toll. Ich bin ja immer so jemand, einfach machen. Also ganz oft wird mir gesagt, oh, das kannst du nicht machen. Ich so, ja, was soll passieren? So, ne? Also ich mach dann einfach nur so und das wird so, wenn man, ne, also ja.
Ja.
Also ich kann dann einfach, man muss einfach bei solchen Themen sehr mutig sein, ne, das gehört dazu. Und man muss eben wissen, es gibt keinen richtigen Weg. Man darf nicht das Ziel haben, alle glücklich zu machen, weil das ist nicht möglich. Also wirklich, das haben wir auch jetzt wieder festgestellt, das ist einfach nicht möglich. Und das muss man sich bewusst machen, damit man nicht so einen Enttäuschungsmoment da hat. Und das ist eben ein großer Fehler, es allen recht machen zu wollen. Weil dann wird man selbst unglaubwürdig. Es ist wichtig, nach innen, wir haben sehr viel Zeit aufgewendet, eine Haltung zu entwickeln, auch als kulturpolitisches Signal, weil es sich immer noch leider das Narrativ hält, dass Museen neutral sind, das stimmt nicht. Kein Museum ist neutral. Wir wählen aus, wir entscheiden, das ist schon ein politischer Prozess, ja, so mit der Frage, was zeigen wir nicht, so. Und das heißt, es gibt, Museen sind nicht neutral. Sie müssen nur ein bisschen transparenter damit umgehen. Und das ist, glaube ich, will ich gerne mitgeben, das ist ganz wichtig, nach innen auch viel zu arbeiten und eine Haltung im Team zu entwickeln, so dass auch alle sozusagen, ich habe es auch immer gesagt, an diesen entscheidenden Stellen, wo ich gemerkt hätte, das Team hätte gezögert und hätte gesagt, wir haben die Ausstellung sehr kollaborativ und kooperativ entwickelt insgesamt. Die ist nicht geprägt von hierarchischen Strukturen, sondern wir haben ein gleichgestelltes, vierköpfiges Projektteam gehabt, wo ich ein Teil war, einer von vier. Und an jedem Punkt, wenn ich gemerkt hätte, da zuckt jemand, hätte ich es abgebrochen. Weil das darf nicht passieren, ne? Weil eben viel Emotionen im Raum sind. Da muss jeder genau wissen, ich möchte das, weil es wichtig ist.
Ja, vielen Dank auch für diesen letzten Punkt.
Ja.
Dr. Christina Ludwig war das, die Direktorin des Dresdner Stadtmuseums. Und mit ihr gesprochen hat Dorothea Trappe von der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Der Bischof dieses Bistums, Heinrich Timmer-Evers, hat die Ausstellung Menschen anschauen vor kurzem ebenfalls besucht. Und seine Eindrücke, die hat er im Anschluss hier für uns bei Mit Herz und Haltung geschildert.
Mich haben tatsächlich die Exponate mit Bezügen nach Dresden betroffen gemacht. Ob Werbeplakate für Menschen schauen oder der Lageplan für die Menschenschau im Dresdner Zoo. Dass Menschen als Objekte wahrgenommen wurden, ist schon erschütternd. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung, dass sich Betroffene auch in diesem Setting etablieren konnten. Mir hat gut gefallen, dass sehr differenziert, sehr deskriptiv kuratiert wurde und Pauschalismen, einfaches Schwarz-Weiß-Denken aufgebrochen wurden. Die Ausstellung hat mir gezeigt, dass Kolonialismus gar nicht so weit weg ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Kolonialismus hat nicht nur Auswirkungen auf die Länder, in denen deutsche Kolonien waren, sondern eben auch auf unsere Region. Es gibt gravierende Wechselwirkungen, so wie wir auch mit der Globalisierung in der Gegenwart Veränderungen überall auf der Welt haben. Für uns Christen stellt sich zum einen der Fragenkomplex von Kolonialismus und Glaubensweitergabe. Hier wird es keine Pauschalismen geben dürfen, sondern eine differenzierte Betrachtung. Dazu hat sich auch jüngst die Weltsynode geäußert und Mut gemacht, zukünftig christliche Identität jenseits des Kolonialismus zu schaffen. Demut und Respekt waren hier benannte wesentliche Grundhaltungen, die uns lernfähig halten, die uns helfen, vom anderen zu lernen und uns zu ergänzen. Hier heißt es, Zitat: Die Verkündigung des Evangeliums in diesen Kontexten erfordert das Eingestehen der begangenen Fehler, das Erlernen einer neuen Sensibilität für diese Themen und die Begleitung einer Generation, die versucht, christliche Identitäten jenseits des Kolonialismus zu schaffen. Respekt und Demut sind grundlegende Haltungen, um zu erkennen, dass wir uns gegenseitig ergänzen und dass die Begegnung mit anderen Kulturen das Leben und das Denken des Glaubens der christlichen Gemeinschaften bereichern kann. Zitat Ende. Sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wird nicht ohne Folgen auch für die Fragen unseres Zusammenlebens heute haben. Wir müssen uns ja heute auch mit impliziten und expliziten Folgen des Kolonialismus auseinandersetzen. Wir stehen ja heute auch vor der Herausforderung, mit dem uns Fremden umzugehen, sich mit Kulturen und Identitäten anderer auseinanderzusetzen. Hier kann eine Bearbeitung des großen Komplexes Kolonialismus sicherlich unseren Blick schärfen.
Vielen Dank an Bischof Heinrich Timmer Evers. Das waren seine Gedanken zur Ausstellung Menschen anschauen, von Blicken zu Taten. Und sie ist noch bis Sonntag, 7. Juli 2024 im Dresdner Stadtmuseum zu sehen. Den Link dazu und zum Begleitprogramm sowie zum Projekt Open Perspectives der Katholischen Akademie und des Internationalen Begegnungszentrums, kurz IBZ Marienthal, findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort haben wir euch auch die Podcast-Folge verlinkt, die wir im letzten Oktober gemeinsam mit Patricia Fester aufgenommen haben, damals zu einem ganz verwandten Thema, nämlich zu Postkolonialismus und Kirche. Und wie immer gilt, empfehlt uns bitte weiter an Freunde, Freundinnen, Bekannte, lasst für uns Sterne regnen bei Spotify oder Apple Podcasts und kommentiert eure Höreindrücke fleißig bei Facebook oder auf Instagram. Vielen Dank für euren Support. An der heutigen Episode mitgearbeitet haben Dorothea Trappe, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.